Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Die Hungerkatastrophe Holodomor vor 90 Jahren war ein Völkermord. Das hat der Bundestag gestern per Beschluss anerkannt. Wir sprechen gleich darüber mit dem Historiker und Osteuropa-Experten Jörg Barbarowski. Außerdem ein Theaterstück mit Häftlingen als Schauspielern und neu im Kino der Film Sonne. Zunächst aber zu einem der, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, bedeutendsten deutschen Architekten der letzten Jahrzehnte. In Berlin baute er den Flughafen Tegel und den BER, auch den Hauptbahnhof, Flughäfen außerdem in Stuttgart, Hamburg oder Moskau, in Peking das chinesische Nationalmuseum und viele, viele Gebäude mehr. Zusammen mit Volkwin Mark und dem gemeinsamen Architekturbüro international Erfolg und einflussreich, obwohl er im Deutschlandfunk Kultur vor wenigen Jahren sagte, er sei seinen Prinzipien immer treu geblieben.
Wir haben weder was Postmodernes gebaut, noch dekonstruktivistisch, sondern haben von Anbeginn bis heute unserer Architekturauffassung von der Einfachheit, der Sinnfälligkeit, der Unverwechselbarkeit und der Balance zwischen Einheit und Vielfalt, einem ganz wichtigen Moment für menschliches Wohlbefinden in den Städten, aber auch in den einzelnen Bauten, zu sorgen.
Das war Meinhard von Gerkan. Meinhard von Gerkan ist gestern im Alter von 87 Jahren gestorben, wie seine Familie heute mitteilte. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat die Arbeit von Gerkan über viele Jahre verfolgt. Herr Bernau, Meinhard von Gerkan war ja Kriegskind. Beide Eltern sind im Krieg umgekommen und er hat als junger Architekt ab 1965 zum Aufbau der BRD beigetragen. Hat ihn das sehr geprägt?
Also auf jeden Fall. Er kommt ja aus einem, wenn man so will, sehr protestantischen Hintergrund, ist in Riga geboren, dann in Hamburg aufgewachsen, in sehr, sehr einfachen Verhältnissen, hat offensichtlich einen unglaublichen Ehrgeiz gehabt, aufzusteigen und wirklich etwas Großes zu schaffen und eben vor allem auch etwas, und das darf man immer nicht vergessen, was im Kontrast steht zur Nazizeit. Ich glaube, das ist für das Verständnis dieser Generation von Architekten ganz zentral. Die haben alle das große Trauma gehabt, dass die Architekten der vorherigen Generation so vollkommen versagt haben, wenn es darum ging, eine Distanz zu bewahren zur Macht. Und das haben Gerkan, Mark und Partner und eben vor allem auch, also er, Meinhard von Gerkan und sein Partner Volkwin Mark und die vielen, vielen Architekten, die in diesem Büro arbeiten, doch immer wieder vorgelebt, wie macht man eine Architektur, die nicht totalitär ist. Da ist eben das große Nationalmuseum in Peking eine ganz, ganz große Ausnahme.
Man identifiziert ihn ja, glaube ich, doch am ehesten noch mit dem Flughafen Tegel in Berlin. Was war denn damals so besonders an diesem Flughafengebäude?
Na, das Revolutionäre war eigentlich, dass man, oder dass das Büro, und das es noch gar nicht gab, das war ein Studentenentwurf ganz ursprünglich, den sie eingereicht haben zum Wettbewerb, dass sie versucht haben, den Verkehrsfluss, oder besser gesagt, den Fluss von Architektur, von Verkehr in Architektur umzusetzen. Das heißt, man kam, die Idee, ideale Idee war die, man kommt mit dem Auto oder mit dem Bus an, oder optimalerweise sogar mit der U-Bahn, die nie gebaut wurde, kommt an und kommt direkt in den Abfertigungsbereich und geht ins Flugzeug und fliegt dann ab. Das ganze Projekt ist schon gescheitert mit den großen Anschlägen und den Entführungen von Flugzeugen Anfang der 70er Jahre. Aber es war eine unglaubliche Utopie, die runterdekliniert wurde bis ins letzte Detail des Gebäudes. Also jede Türklinke wurde da extra entworfen und jede Fliese. Und das war wirklich ein Gesamtkunstwerk, wie man es ganz selten in dieser Form erleben kann und ist deswegen eben auch so berühmt geworden, weil es hocheffizient war aus einer bestimmten Idee von Verkehr heraus und weil es eben wirklich sehr, sehr gut und sehr durchgängig gestaltet wurde.
Meinhard von Gerkan hat vor 40 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Verantwortung des Architekten, Bedingungen für die gebaute Umwelt. Hat er da eigentlich schon mit Ideen vorgegriffen, die heute ja eigentlich sehr aktuell sind?
In vieler Beziehung schon. Und zwar einfach deswegen, weil er auch als Lehrer, er ist ja seit 1972 Lehrer in der Hochschule in Braunschweig gewesen, weil er als Lehrer immer wieder gepredigt hat, ihr müsst euch eurer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Architektur heißt nicht nur einfach Kubikmeter umbauen, sondern ihr müsst erstens Ästhetik schaffen, zweifellos. Ihr müsst auch auf die Wünsche der Auftraggeber Rücksicht nehmen. Aber ihr müsst eben etwas gesamtgesellschaftlich Wichtiges schaffen. Und da ist es ganz, ganz zentral. Gerade auch dieses Buch, das steht bei mir auch im Regal. Das steht bei ganz vielen Leuten im Regal. Es spielt natürlich noch gar keine große Rolle Mitsprache der Nutzer oder Ökologie oder Klimawandel oder so. Das war einfach vor 40 Jahren noch kein Thema. Aber diese ganze Frage, wie ist die gesellschaftliche Relevanz von Architektur zu sehen, das war sein großes Thema. Und da hat er eben ja wirklich echte Meisterwerke geschaffen, die über sehr, sehr lange Zeit noch in den Architekturlexika stehen werden.
Wenn Sie die Ästhetik von Meinhard von Gerkern in einem Satz zusammenfassen würden, wie würde der lauten?
Sehr kühl, sehr rational, mit ab und zu so emotionalen Ausschwüngen, wie zum Beispiel beim Tempodrom in Berlin, wo dann plötzlich so eine Zeltarchitektur kommt. Und doch immer sehr unverwechselbar. Man kann die Bauten erkennen, wenn man genau hinguckt, aber sie fallen nicht auf. Das ist keine Star-Architektur, die irgendwie nur brillieren will, sondern es ist eine Architektur, die zeigt, ich füge mich ein und ich baue die Moderne, die klassische Moderne der 20er Jahre, einfach auch weiter.
Nikolaus Bernau zum Tod des Architekten Meinhard von Gerkern, der gestern im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Der Bundestag hat gestern entschieden, den Holodomor, die große Hungerkatastrophe in der Sowjetunion vor 90 Jahren, als Völkermord anzuerkennen. Russland reagierte darauf mit scharfer Kritik. Der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßte diese Entscheidung.
Dies ist eine Entscheidung für Gerechtigkeit, für Wahrheit. Und das ist ein sehr wichtiges Signal für viele andere Länder in der Welt, dass es dem russischen Revanchismus nicht gelingen wird, die Geschichte umzuschreiben.
Mindestens 3,5 Millionen Menschen starben damals, vor allem auf dem Land, weil Stalin das Getreide der Bauern abtransportieren ließ. Der Holodomor war und ist das nationale Trauma der Ukraine. Noch vor wenigen Jahren wollte die Bundesregierung den Begriff des Genozids nicht verwenden, weswegen ich den Osteuropa-Historiker Jörg Barbarowski gefragt habe, ob diese neue Sicht auf die Geschichte, also letztendlich eine politische Entscheidung ist, wird hier mit Geschichte Politik gemacht?
Ja, unbedingt. Das ist so. Und das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass mit Geschichte Politik gemacht wird. Das machen viele Staaten. Und jetzt im Augenblick ist es ja an der Zeit, dass man Solidaritätsadressen an die Richtung von Kiew verschickt, an die ukrainische Regierung. Und das ist eben eine solche Solidaritätsadresse. So muss man das auch verstehen. Es ist ja kein Zufall, dass das Verlangen, dieses Verbrechen als ein Genozid einzustufen, jetzt kommt und nicht vorher. Deshalb ist das sicherlich auch gar kein Zufall.
Gibt es überhaupt eine Spaltung in der Geschichtswissenschaft darüber, was die Einstufung als Völkermord angeht?
Es gibt sicherlich überhaupt keine Differenz in der Frage, ob das ein Menschheitsverbrechen war, sondern auch keine unterschiedliche Einschätzung darüber. Es besteht keine Einigkeit darüber, ob das ein Genozid war, ob das ein absichtlich herbeigeführte Hungersnot gewesen ist, um die Ukrainer zu töten und als Nation auszulöschen, oder ob das doch nicht eher eine Folgewirkung einer katastrophalen Kollektivierungsstrategie war. Da gibt es keine Einigkeit. Und es gibt sicher auch keine Einigkeit in der Frage, ob das ein russisch-imperiales Projekt war oder ob es nicht doch eher ein bolschewistisches Projekt gewesen ist.
Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang, dass in der Ukraine selbst ja im Prinzip erst mit der Unabhängigkeit der Ukraine auch wirklich über den Holodomor gesprochen werden konnte? Und da gab es nicht mehr so viele Zeitzeugen.
Über den Holodomor konnte man auch schon in der Perestroika-Zeit sprechen. Also mit dem Amtsantritt von Gorbatschow und der Öffnung war das möglich. Und darüber ist ja nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland und in Kasachstan und in den anderen Republiken gesprochen worden. Für die Ukraine hat das eine besondere Bedeutung, über dieses Ereignis sich zu verständigen, weil das eben eine der Klammern ist, die diese doch fragile Nation, das war sie ja über mehrere Jahrzehnte, zusammenzuhalten und sie mit einem Mythos zu verbinden, der diesen Zweck erfüllen kann. Und das ist ja so oft so, dass sich Nationen über gemeinsam Erlittenes und nicht über gemeinsame Siege, sondern über gemeinsames Leiden definieren. Und in diesem Fall ist das auch so.
Jetzt betrifft der Holodomor ja eben nicht nur die Ukraine, Sie haben es eben auch schon gesagt, sondern zum Beispiel auch Kasachstan. Müsste man den Begriff dann doch nochmal weiterfassen?
Ja, natürlich muss man den Begriff weiterfassen. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass die Mortalitätsrate in Kasachstan viel höher war als in der Ukraine. Also die Anzahl der Opfer, bemessen auf die Gesamtbevölkerung der Republik, waren die viel höher. Man muss auch sagen, dass wenn man von einem Genozid spricht, der auf Kasachstan vielleicht sogar noch sehr viel besser zutreffen würde, weil die Kollektivierung in Kasachstan das Ziel verfolgte, die Nomaden, und um ihre Lebensgrundlagen zu bringen, die Nomaden sesshaft zu machen und sie sozusagen als nomadische Lebensform zum Verschwinden zu bringen. Und hier kann man etwas erkennen, eine zielgerichtete Strategie, nomadische Lebensformen wegzuschaffen. Und die waren natürlich die Basis der kasachischen Identität, das Nomadentum. Und es sind auch andere Regionen von der Hungersnot betroffen gewesen. Also die Wolga-Gebiet, der Nordkaukasus, also überall da, wo Getreide in großem Umfang angebaut wurde, gab es diese Hungersnot und eben in Kasachstan. Insofern ist das auf die Ukraine nicht allein beschränkt.
Wird damit die Gewaltgeschichte der Ukraine neu gedeutet?
Naja, man muss natürlich die Frage stellen, für welche Nation wir jetzt sprechen. Wenn wir über die Deutschen sprechen, damit ist dann natürlich etwas Problematisches verbunden, dass man nämlich ablenkt auf ein zweites großes Verbrechen, das die Deutschen in der Ukraine vollbracht haben. Und das ist eine Geschichte, die könnte ins, wenn wir jetzt die Deutschen nehmen, in Vergessenheit geraten oder überdeckt werden durch dieses andere große Menschheitsverbrechen, dass man das überlagert und dass das in den Hintergrund gerückt wird. Das ist für die Selbstverständigung der Deutschen keine so gute Sache, würde ich sagen, dass man sozusagen den Holocaust entsorgt, indem man sich jetzt auch mit dem Holodomor identifiziert. Das ist eine Angelegenheit der Ukrainer, die das als ihren nationalen Mythos brauchen. Wir brauchen das nicht. Wir sollten schon daran erinnern, was unsere Vorfahren in der Sowjetunion vollbracht haben. Das war ein Vernichtungsfeldzug, der sich nicht gegen die Ukraine richtete, sondern gegen den Bolschewismus, gegen die Sowjetunion und vor allen Dingen gegen die Juden, die auf dem heutigen Territorium Weißrusslands und der Ukraine lebten. Das ist dann doch, glaube ich, etwas ganz anderes.
Sagt der Historiker Jörg Barbarowski zur Entscheidung des Bundestages, den Holodomor als Völkermord anzuerkennen. Bei der diesjährigen Berlinale war der Film Sonne der Filmemacherin Kurtwin Ayub der Geheimtipp. Nicht nur innerhalb der Reihe Encounters, in der Sonne lief und da auch den Preis für den besten Erstlingsfilm erhielt. Es geht um drei Freundinnen in Österreich. Eine ist Kurdin mit Wurzeln im Irak, so wie die Regisseurin selbst. Diese drei jungen Frauen nehmen ein Video auf, in dem sie den R.E.M.-Song Losing My Religion singen. Das Kopftuch ist ein Thema, der Migrationshintergrund und die Vorbilder, die sich junge Frauen suchen. Und das Ganze wird auf YouTube gepostet. Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Was ist das denn jetzt eigentlich für ein Film? Ist das eine Gesellschaftskritik, eine Parodie, Roadmovie, Coming of Age? Erklären Sie uns das.
Ja, es ist alles das ein bisschen und zusammengenommen. Und daran merkt man schon, es ist vor allem erstmal formal ungeheuer interessant. Es ist mehr als nur ein Experiment mit den Formen und ein Spiel mit den Formen. Es ist sehr souverän, man kann sagen, Samplen der Formen, dass mal das eine, mal das andere in den Vordergrund gerückt wird. Es ist schon eine Geschichte, die hier erzählt wird, die eben um diese drei Freundinnen kreist. Aber vor allem ist das Interessante, wie es der Regisseurin gelingt, die Stilmittel, also nicht nur die Bildsprache allein und die Rauheit der Bilder, sondern auch diese schnellen Schnitte, das schnelle Hin- und Herspringen aus den sozialen Netzwerken, das, was man kennt von Instagram oder von TikTok, zu übertragen auf die große Kinoleinwand. Und die Tatsache, dass das dann schon Bilder sind, die auf dieser großen Leinwand auch funktionieren und die das tragen. Man muss bedenken, dass hier zwar mit einem Kameramann ganz klassisch gearbeitet wurde und einer Regie und dass gleichzeitig doch die Schauspielerinnen, die teilweise mindestens auch Laien sind, alle relativ unerfahren, weil sie auch einfach jung sind, dass die sich selber auch gefilmt haben und ihnen ganz viel Freiheit gegeben wurde. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Mischform auch zwischen dem rein dokumentarischen oder dem Reinbringen des Lebens der jeweiligen Figuren, die das spielen, und der richtigen Fiktion.
Jetzt habe ich eben schon gesagt, das war ein Erstlingsfilm, der ausgezeichnet wurde auf der Berlinale. Wer ist denn die Regisseurin Kurtwin Ayub?
Kurtwin Ayub ist Österreicherin, die ist als Kind irakischer Kurden in Wien geboren, aufgewachsen, und die hat schon in den Jahren davor, man konnte es eigentlich ahnen, dass so ein Film kommen würde, hat sie aufmerksam gemacht mit total spannenden, weil sehr, sehr ungewöhnlichen und formal ja, im Grunde avantgardistischen dokumentarischen Experimenten. Also es gab einen langen Dokumentarfilm, Paradies, Paradies, der auch schon mal bei der Diagonale gewonnen hat. Da hat sie sich selber gefilmt, als sie ihren Vater auf einer Reise von Wien nach Kurdistan begleitet hat, bis hin an die Frontlinie zur ISIS, also auch in den Zeiten der Kriegshandlungen. Sie hat aber auch ihre Familie, ihren Familienteil, der im Irak lebt, gefilmt und aber vor allem sich selbst. Als eine junge Frau, damals glaube ich so 17, die sich dafür gar nicht so wahnsinnig interessiert, die sich bestimmt nicht für den Islam interessiert, auch nicht für den kurdischen oder sonstigen Patriotismus, sondern die da als ein Mädchen aus unserer Zeit, aus einer westeuropäischen Großstadt hinreist und mit großen Augen, mit Liebe für ihre Verwandten und gleichzeitig mit einem großen ironischen, vielleicht typisch österreichischen Sinn für die Absurdität des Alltäglichen da drauf schaut. Das war ein witziger Film, ein kluger Film, ein Film, der den Zuschauern Welten gezeigt hat, die sie vorher nicht kannten. Der hat damals bei der Diagonale einen Preis gekriegt und dazu kamen andere Kurzfilme. Und in all diesen Filmen, so auch hier, spielt ihre eigene Familie mit. Also auch dafür mischen sich die Ebenen.
Sie haben das eben schon kurz angedeutet, was das eigentlich für eine Ästhetik ist. Man kann das auch in dem Trailer ganz gut erkennen. Das hat mit klassischem Film nicht ganz so viel zu tun. Aber die Frage ist, funktioniert das auch über die Langstrecke sozusagen?
Ja, es funktioniert schon. Also mir ging es so, man kriegt am Anfang ein bisschen Schreck und denkt, okay, muss ich jetzt hier diesen drei Teenager-Girls anderthalb Stunden lang zugucken. Aber abgesehen davon, dass das von Anfang an sehr witzig ist und sehr intelligent, merkt man auch schnell, das entwickelt einen großen Sog. Das macht richtig Spaß, da zuzuschauen und entweder man hat irgendwelche Berührungspunkte zu diesen Welten oder man lernt sie endlich mal kennen. Wer nicht auf Instagram ist, der bekommt dann mal mit, was die Faszination dieses Mediums ist. Es geht ja auch um Öffentlichkeit, Privatheit. Es geht eben, wie gesagt, um Religion und es geht um erste Liebe und solche Sachen und das alles spielt da eine Rolle, aber die Form, das sind die der modernen Medien, in denen sich Privatheit und Öffentlichkeit zu etwas Drittem verschmelzen und vermischen.
Rüdiger Suchsland über den Film Sonne von Kurtwin Ayub. Aufbruch, so heißt ein etwas anderes Theaterensemble, das vom Berliner Verein Kunstgefängnis Stadt getragen wird. Denn Aufbruch spielt in Gefängnissen und das schon seit 25 Jahren. Für die neueste Produktion haben Gefangene aus der JVA Plötzensee Albert Camus' Stück Die Gerechten von 1949 auf seine Gegenwärtigkeit geprüft. Erzählt wird die Geschichte russischer Terroristen, die 1905 die Kutsche des Großfürsten Romanow mit Bomben angreifen. Erzählt wird auch, wie Ideologie zu Hass und Mord führt. Michael Lages, der Aufbruch übrigens von Beginn an begleitet hat, war nun wieder zu Gast im Gefängnis.
Wieder klingt hier ein Theatertext ganz anders, wenn Nehat und Lauern, Saddam und Steven, Steffen und Mohammed, Frank und Maximilian ihn sprechen.
O ihr Unglücklichen, euren Bruder wird Gewalt angetan und ihr kneift die Augen zu.
Das ist von Brecht, bevor das Ensemble Bakunin rezitiert.
Die aus dem Volk hervorgegangenen Vagabunden waren die besten und zuverlässigsten Wegbereiter der Volksrevolution. Wer bei uns ist kein Bandit.
Wer will, mag das authentisch nennen. Jedenfalls haben diese acht Darsteller im Kulturraum der Anstalt in Plötzensee Erfahrung mit der Unfreiheit, die über sie als Strafe verhängt wurde. Stepan im Stück von Albert Camus hat Gefangenschaft und Verbannung schon hinter sich, als er zu den Sozialrevolutionären stößt, die ein Attentat planen. Und er will es unbedingt selber ausführen, auch wenn es das Letzte wäre, was er leistet im Leben. Aber der Plan, dem die Gruppe folgt, sieht anders aus. Kaljajew soll das Attentat ausführen. Ein Mensch zwischen den Welten mit bürgerlichen Wurzeln, aber sozialer Wut in Herz und Hirn. Ein Intellektueller, den Wissen und Gewissen in den Terror getrieben haben. Hier spricht er sogar Hölderlin.
Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.
Zunächst kann er die Bombe nicht werfen. In der Kutsche des Großfürsten sitzen ja auch die Großfürstin und zwei Kinder. Kinder töten, das kann er nicht. Stepan, der aus der Verbannung, hätte keine Probleme damit. Kaljajew bezichtigt er der Untreue zur Revolution. Für ihn ist der Hass fundamental, als Maximum der Liebe zu sich selber und zum Volk, wie er es versteht. Er würde es opfern zum höheren Ruhm der Idee.
Ich finde, wir sollten es machen wie die Japaner. Krieg ergaben sich die Japaner nicht. Sie nahmen sich das Leben.
Um sich das Leben zu nehmen, muss man sich selbst sehr lieben. Ein wahrer Revolutionär kann sich nicht lieben.
Kalt und feurig zugleich stürzt sich das Ensemble der Gefangenen in dieses gefährliche Gedankenspiel. Wie wird welche Idee zur Tat? Die Frage des existenzialistischen Philosophen Camus stellt sich auf vertrackte Weise heute ja wieder. Im Nachdenken über den Tyrannenmord, der womöglich Kriege beenden könnte, und über die Opfer, die jeder und jede für sich zu bringen bereit wäre, wenn sich die Welt dadurch nur endlich ändern würde hin zum Besseren, wenn die Welt gar gerettet werden könnte. Wer den Camus von damals übersetzt in die Gegenwart, ist sofort gefangen in den Unausweichlichkeiten der Politik auch von heute. Regisseur Peter Atanasov und Bühnenbildner Holger Sürbe stiften starke Bilder, alle in tiefrot. Ein langer Tisch hinten für den Chor der streitenden Kämpfer, ein kleinerer links vorn für den Bombenbastler. Um alles herum ein roter Bilderrahmen. Im Hintergrund flimmern immer wieder Szenen aus Filmen von Sergei Eisenstein. Aber neben dem Furor der Gruppe ist auch der Blick aufs Scheitern eingebaut.
Denn für dieses Leben ist der Mensch gut genug. Darum haut ihn eben ruhig auf den Hut.
Nur für den politischen Mord war der Mensch hier gut genug. Kaljajew hat die Bombe dann doch geworfen, die Kinder sind mit dem Großfürsten gestorben, nur die Großfürstin hat überlebt und besucht den Attentäter im Gefängnis kurz vor der Hinrichtung. Aufbruch, das Kulturprojekt genießt hohes Ansehen in der Hauptstadt. Die Justizsenatorin kommt mit großem Gefolge zur Premiere. Theater ist akzeptiert als Resozialisierungsmaßnahme, das war vor 25 Jahren durchaus noch nicht so. Aufbruchinszenierungen sind und bleiben Ereignisse von immenser Intensität. Jeder Text gewinnt, wenn er durch Körper und Stimmen der Gefangenen beglaubigt wird. Und als nächstes wird Aufbruch sich einem der rücksichtslosesten Mörder überhaupt im Theater nähern, dem Feldherrn Macbeth, in der Vollzugsanstalt für jugendliche Straftäter.
Die Gerechten von Albert Camus, aufgeführt in der JVA Plötzensee vom Theaterensemble Aufbruch. Michael Lages war dabei. Das Literaturarchiv Marbach hat heute erstmals einen Eindruck gegeben, was sich im Nachlass des Dichters Rainer Maria Rilke entdecken lässt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, mehr als 10.000 handschriftliche Manuskriptseiten, etwa 8.800 Briefe, 360 Fotografien aus allen Lebensphasen, kurz zwei Regalwände voll grüner Kästen mit Rilke-Dokumenten.
Wir haben es, das kann man unumwunden sagen, mit einem Jahrhunderterwerb zu tun. Und wir alle im Archiv haben davor allergrößten Respekt.
Das sagt Sandra Richter, Leiterin des Literaturarchivs Marbach. 100 Jahre lang war der spektakuläre Nachlass im Privatbesitz von Rilkes Urenkelinnen. Ab heute lagert er im Literaturarchiv und steht damit der Forschung zur Verfügung. Das wird unser Rilke-Bild verändern, prophezeit Sandra Richter.
Rilke hat ein so dichtes Geflecht literarischer und persönlicher Beziehungen in Europa und Russland geknüpft, dass diese an seinem Werk schon mitweben. Er lebte als Gast in den Wohnungen von Mäzenen, von Adligen, einer Gesellschaft, die es heute so gar nicht mehr gibt. Er war mit Autoren befreundet, mit Künstlern, war Mentor junger Autorinnen und Autoren. Der scheinbar so vereinzelt schreibende Autor also war auch ein kollektives, ein soziales Phänomen.
So finden sich im Nachlass etwa Korrespondenzen mit Hermann Hesse, Paul Klee, Else Lasker-Schüler und Hugo von Hofmannsthal, dem Dichter dieses weltberühmten Rufs. Ja, wer wird der neue Jedermann? Seit heute ist es raus. Michael Mertens vom Wiener Burgtheater wird die Hauptrolle im schaurigen Mysterienspiel vom Sterben des reichen Mannes spielen. Die Rolle der Buhlschaft wird Valerie Pachner übernehmen. Und auch die Jedermann-Mutter ist mit Cornelia Froboess prominent besetzt. Für den bekanntlich humorbegabten Schauspieler Michael Mertens liegt in der tiefen Todesangst dieses reichen Schnösels durchaus auch Komik. Zuletzt spielte Lars Eidinger den Jedermann, davor schon Stars wie Gerd Voss und Klaus-Maria Brandauer. In Erfurt wurde heute die geplante Gestaltung eines Erinnerungsortes für die Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU vorgestellt. Der Entwurf von Dagmar Korinthenberg und Wolf Kipper sieht eine Konstruktion aus kantigen Stahlbögen vor. Auf den Metallplatten sollen dabei die Namen der Mordopfer so herausgelasert sein, dass das Licht durch sie fällt und sie bei Sonnenschein auch als Schattenriss auf dem Boden zu lesen sind. Leonie Baumann, Vorsitzende der Jury, sagte zu der wetterbedingt unterschiedlichen Namensprojektion:
genau das wurde von dem Preisgericht auch als Zeichen dafür gewertet, dass die Erinnerung eben manchmal auch verblasst und dann wieder ans Tageslicht geholt werden muss. Dass der Schattenwurf unterschiedlich sein kann und Schatten der Geschichte sich auch auf unsere jüngere Vergangenheit legen.
Auch die Angehörigen der Mordopfer hatten übrigens für diesen Entwurf votiert. Das Mahnmal soll nun in der Nähe des Erfurter Landtags aufgebaut werden.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Die Lage in den Kinderkliniken und das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada, das sind zwei Themen in den Informationen am Abend mit Philipp May. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.